herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute gibt's mal wieder einen Monatsrückblick am 1. April. Nein, es ist kein April-Scherz, keine Sorge. Wir blicken in den vergangenen Monat. Und was hat sich da getan? Ich habe 8 Themen, 9 URLs wieder dabei. Kuratierte News, Informationen, Artikel, die ich im Netz gefunden habe, von denen ich glaube, dass sie berichtenswert sind. Und ihr auch jeder dieser Quellen nochmal nachlesen könnt, wenn ihr an diesen Themen interessiert seid. Ich möchte anfangen mit der Rubrik E-Commerce Handel. Und zwar hat Aldi bekannt gegeben, den Online-Shop einzustellen. Und zwar zum 30. September diesen Jahres. Und betroffen ist die Plattform von Aldi Nord und Aldi Süd. Das war eine gemeinsame Plattform. Seit 2021 ist man da, glaube ich, aktiv gewesen und hat vorrangig Non-Food-Artikel in diesem Shop angeboten. Wir wissen alle, das Geschäft mit Lebensmitteln, mit Frischhalten, mit frischen Lebensmitteln ist schwierig. Da gibt es nur ganz wenige, die das betreiben und wenn auch nicht wirklich profitabel. Und der Umsatz soll 2023 bei rund 34 Millionen Euro gelegen haben. Ein Verlust von rund 5 Millionen Euro. Im Vorjahr war der Verlust sogar bei 9 Millionen Euro. Warum? Die Begründung, ja, man wolle sich auf das stationäre Kerngeschäft konzentrieren. Und ja, jetzt sind das natürlich keine riesigen Zahlen, 34 Millionen, 5 Millionen rund Verlust. Auf der anderen Seite, wir leben in einer digitalen Welt. Die Kompetenz, sich einzuholen, ähnlich wie Lidl das macht und auch in andere Bereiche zu investieren, das hat Aldi, muss man sagen, nicht geschafft. Und wenn man sich das Ganze mal ansieht, jetzt rein aus der Zahlensicht, dann sind die 34 Millionen sicherlich Peanuts. Aber auf der anderen Seite wurde der Verlust immerhin reduziert. Das heißt also, von 23 auf 22 ist fast um die Hälfte der Verlust geringer geworden. Wie sieht es jetzt aus nach der Pandemiephase, wie man so schön sagt, 24, 25? Vielleicht hätte man hier noch ja weitere digitale Kompetenz aufrechterhalten können, aber es ist vielleicht nachvollziehbar und auch ein Zeichen dessen, dass generell die stationären Lebensmitteldiscounter-Händler es extrem schwer haben, ein Geschäftsmodell zu etablieren. Trotz dieser starken Marke, die Aldi ja hat, ist es eben nicht gelungen. Und jetzt kann man natürlich sagen, lag es an der Digitalkompetenz von Aldi, vom Einzelhandel insgesamt? Woran liegt es, dass man das nicht in Deutschland etabliert bekommt? Also schaut euch den Artikel mal an. Ich finde, es ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen, was digitale Kompetenz, Digitalstrategie angeht. Non-Food-Produkte, Küchengeräte ist ein extrem hoher Wettbewerb. Auch Computer, ich weiß nicht, was es dort alles gab. Es ist margenschwach. Vielleicht hätte man hier einfach eine andere Strategie testen sollen. Es ist jetzt wohl zu spät. T3N gibt's den Beitrag, könnt ihr euch gerne anschauen. Dann hat auch ein Artikel auf T3N mit dem Titel Social Commerce auf Steroiden. Was meint das? TikTok Shop kommt nach Deutschland. Seit gestern ist TikTok Shop bei uns in Deutschland verfügbar, ebenso wie in Frankreich und Italien. Und wenn man das Ganze sich mal so ein bisschen vor Augen führt, TikTok, ja, eine Plattform für die jüngere Zielgruppe, aber eine durchaus spannende Zielgruppe für viele Unternehmen im B2C-Bereich. Und rund 24 Millionen TikTok-Nutzer gibt es in Deutschland und können dort direkt in der App auch Käufe tätigen. Also für E-Commerce-Unternehmen, die entsprechende Zielgruppe verfolgen, sicherlich ein spannender Kanal, den es zu testen gilt, den es auszubauen gilt und wo man den Blick drauf werfen muss, wie sich das Ganze wenn man es mal von der Diversifizierung anschaut, Amazon, TikTok, Instagram und so weiter und so fort, wo sich das Ganze dann entsprechend positionieren wird. Der erste Fokus liegt hier sicherlich auf Fashion, Kosmetik, Lebensmittel, würde ich eher mal ausklammern, Lifestyle, Technik und About You beispielsweise ist am Start und einige andere Unternehmen, Nivea, Daitas und so weiter und so fort. Also bleibt spannend dadurch, dass der Kaufprozess direkt in der App abgebildet ist. Früher war es so, dass man in die jeweiligen Online-Shops geleitet wurde. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Potenzial, was man da entsprechend hat. Und TikTok übernimmt auch auf Wunsch die Logistik, Lagerung, Kommissionierung, Versand. Also da ist schon ein Player am Start, auch aufgrund der Größe, den man entsprechend vor Augen haben muss. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Künstliche Intelligenz darf natürlich in einem Monatsrückblick nicht fehlen, weil es einfach so viele Neuerungen gibt. 40 Milliarden Dollar hat OpenAI für die Zukunft an frischem Kapital eingesammelt von Investoren, was einer Bewertung von 300 Milliarden US-Dollar gleichkommt. SoftBank, ein großer Investor, hat entsprechend die Finanzierungsrunde angeführt mit 7,5 Milliarden US-Dollar. Dann kommen noch weitere Milliarden von Investoren, aber die restlichen 30 Milliarden werden nur dann gezahlt, wenn OpenAI bis Jahresende zur For-Profit-Organisation umstrukturiert wird. Und das war im Kern ja mal komplett anders. Ursprünglich ist OpenAI als eine Non-Profit-Organisation gestartet und mit diesem hat man auch die ersten Gehversuche unternommen. Und mit dem neuen Geld soll die Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Also auch und dem auch gerecht werden, was die wöchentliche Nutzung oder monatliche Nutzung angeht. 500 Millionen Menschen nutzen ChatGPT beispielsweise wöchentlich und auch andere Wettbewerber schlafen nicht. Das haben wir sicherlich mitbekommen. Elon Musk lehnt den Umbau ab und klagt gegen OpenAI wegen der Kommerzialisierung. Das war ja mal, ich habe es gesagt, der Ursprung eigentlich ganz anders. Tja, dann muss man in dem Zuge auch sagen, OpenAI hat einen neuen Bildgenerator freigegeben, auch für die kostenlose Version. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr begeistert, wie gut und wie viel besser der und präziser geworden ist. Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt mit ein paar Bildern, mit vorhandenen Bildern, habe dann entsprechend ja Personen vor Objekte gesetzt, beispielsweise den Kölner Dom, Comic und was auch alles man so machen kann. Es gibt verschiedene Stilvorlagen, beziehungsweise die man hier verwenden kann. Und das klappt richtig, richtig gut. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Midjourney und Co. sind ja hier Wettbewerber. Also ich glaube, insgesamt kommen wir, gerade was Bilder angeht, doch auch der Realität immer näher. Früher waren es ja eher so diese Comic-Bilder, Zeichentrick-Videos, Bilder, sorry. Also von daher bin ich mal gespannt. Gleiches gilt ja auch für den Videogenerator Sora von OpenAI. Auch da gibt es Neuerungen, was Videos angeht. Also ich bin gespannt, die technischen Hürden auch für den professionelleren Einsatz von KI in Fragen der Gestaltung verändern sich rasant. Und da bin ich gespannt, auch im Videobereich, wo das Ganze hinführen wird. Da habe ich zwei URLs für euch, einmal Golem, einmal onlinemarketing.de. Könnt ihr euch weiterführende Informationen zu dem Thema gerne einholen. Dann gibt es das, ich hätte mal gesagt, Pendant von Google. Google hat ja auch einen eigenen KI-Bereich schon in anderen Ländern projiziert bzw. getestet. Und seit wenigen Tagen sind die sogenannten Google AI Overviews bei uns in Deutschland verfügbar. Das bedeutet, dass neben den klassischen Suchergebnissen, wenn ihr etwas bei Google in den Suchschlitz eingebt, sehr häufig auch KI-generierte Antworten inklusive einer gewissen Anzahl von Quell-URLs vorzufinden sind. Und man so oder Google so versucht, den Nutzer ähnlich wie bei ChatGPT und Co. ja im eigenen Google-Universum zu halten. Ich habe es vorher mal gesagt, Google ist immer mehr zur Antwortmaschine mutiert in den letzten Jahren. Und da gibt es natürlich so einige Fragestellungen, die aufkommen, auch für Unternehmen, die vielleicht in die Sichtbarkeit bei Google kommen wollen, generell sich Frage stellen, wie man jetzt in die AI-Overviews bei Google kommt. Dazu habe ich einen Podcast aufgenommen, den Schwestern-Podcast SEO-Senf. Einfach SEO-Senf bei Apple, Spotify und Co. eingeben, dann gibt es da eine Podcast-Episode oder seosenf.de, dann findet ihr das auch. Also wer sich zu dem Thema weiter informieren möchte, den das interessiert, was sind jetzt so die Next Steps, worauf sollte man achten und so weiter und so fort, mehr einfach über die AI-Overviews erfahren möchte, der sollte dort mal reinhören. Kommen wir zur nächsten Rubrik Wirtschaft und Unternehmertum. Der Ökonom Marcel Fratscher sorgt sich um die deutsche Konjunktur. Tja, da ist er, glaube ich, nicht alleine. Wer tut das nicht, wenn man sich die Zahlen sieht, anschaut, aber auch die internationalen Handelskonflikte bedrohen immer mehr die deutsche Wirtschaft oder auch die europäische Wirtschaft in einer Rezession, wo wir uns aktuell befinden. Und das größte Problem laut dem Ökonomen Fratscher ist es eben die fehlende Planungssicherheit. Gar nicht so die Zölle selbst, damit kann man umgehen, wenngleich die natürlich für bestimmte Branchen exorbitant hoch sind. Aber die Unsicherheit hemmt Investitionen hierzulande. Und das ist in dem Artikel auch nochmal sehr schön aufgearbeitet worden. Dann so emotionale Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen. Ja, da muss man, glaube ich, und das wird da auch nochmal klar, das muss man einordnen. Das sind manchmal ja auch leere Worthülsen und schneller als er das ausgesprochen hat, hat das auch wieder zurückgenommen. Also, wir sind ja keine kleine Volkswirtschaft. Wir sind auf eine starke EU angewiesen, sind das größte Land in der Europäischen Union und von daher, ja, müssen wir einfach, ich hätte jetzt bald gesagt, so die Ärmel nach oben krempeln, die Rezensionsjahre, die er auf 2 Jahre prognostiziert, überstehen. Und 2025, wenn wir Glück haben, werden wir ein erstes Mini-Wachstum wieder sehen. Also wer sich da mal so ein bisschen auf das Thema nochmal aufschlauen möchte, beziehungsweise den Bericht des Ökonoms Marcel Fratscher sich durchlesen möchte, den findet ihr auf im Manager Magazin. Alle Links gibt es, wie gesagt, immer in den Shownotes. Tja, dann geht es um einen Artikel gefunden im Handelsblatt. Wichtig ist hier, Unternehmen müssen in der Transition führen wie Gründer. Und das ist eigentlich ein Blick darauf, dass viele Unternehmen Krise gar nicht können. Krise aus vielerlei Hinsicht nicht können, weil man häufig mehr Kompetenzen benötigt, als sich nur mit Zahlen auszukennen. Es heißt gerade in Krisenzeiten, Präsenz zu zeigen, tiefes Produktverständnis aufzubauen, sehr nah am Team mit dabei zu sein. Und in dem Artikel vom Handelsblatt wird das auch nochmal sehr schön thematisiert. Das Ergebnis der letzten Jahre war natürlich, dass wir zum Teil sehr aufgeblähte Organisationen mit Managern haben, die nur, ich sag mal, andere Manager unter sich in der zweiten Reihe verwalten. Ob das alles immer effizient, ineffizient ist, das sei dahingestellt. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Artikel, den man sich mal durchlesen sollte, wie Unternehmensführung sich verändern muss, was jetzt gefragt ist. Und ich glaube, dass Deutschland, und da bin ich absolut mit dem Autor einer Meinung, diese Gründermentalität sich mehr und mehr wieder nach vorne holen muss. Wie gesagt, Führung durch Präsenz, Tiefe, Verantwortung statt Abstand und Excel und Eitelkeit. Hier geht es gar nicht drum, sondern hier geht es jetzt darum, die Ärmel hochzukrempeln, nicht darüber zu diskutieren, ob wir eine 3- oder 4-Tage-Woche haben wollen oder ob vielleicht ein Feiertag abgeschafft werden soll, um wirtschaftlich stärker dazustehen. Nein, wir sind alle gefragt, wir müssen hier einfach uns der Zeit stellen und andere Wege gehen. Das würde ich mir wünschen und von daher kann ich den Artikel auf jeden Fall nur empfehlen. Dann kommen wir zum Artikel Kartenzahlung löst Bargeld als meistgenutzte Bezahlmethode ab. Ja, Deutschland, das Land des Bargeldes, das war es zumindest mal. Und jetzt gab es einen entsprechenden Bericht, dass die Kartenzahlung erstmals das Bargeld überholt hat als meistgenutzte Bezahlmethode, obwohl Bargeld immer noch beliebt ist, keine Frage. 93% der VerbraucherInnen nutzten im letzten Jahr Karte, 88% Bargeld, und Karten gelten als praktischer und einfacher. Und gerade in unserer, ich bin ja gar nicht die junge Generation, aber in der jungen Generation, da spielen dann Handys, Apple Pay und Co. eine immer größere Rolle. Also sprich, bargeldlos bezahlen ist im Trend. Und man muss sich hier auch im Handel darauf einstellen. Ich verstehe es manchmal nicht, dass Unternehmen oder auch Geschäfte im Einzelhandel nur Bargeld annehmen. Das fängt an beim Metzger. Ja? Ich kann es bei mir in Köln um die Ecke sagen, ein ganz toller Metzger, aber es steht groß drauf, keine Kartenzahlung möglich. Und wie viele Menschen kommen an, dass sie mit Karte zahlen wollen? Oder auch mittags beim Essen, ja? Irgendwo ein Schnellrestaurant beziehungsweise eine Pizzeria, wo dann es heißt, es geht nur Geld, es kann nur bar bezahlt werden und nicht mit Karte. Und das Kartengerät, das ist immer ganz lustig bei meinem Italiener, das ist dann mobil unterwegs, wenn dann eine Lieferung erfolgt. Da kann man dann mit Karte zahlen, aber im eigentlichen Geschäft nicht. Also ganz spannend, die Prognose für 2030, nur noch 27% Bargeldanteil. Dafür 42% Kartenumsatz erwartet und 89% der Händler sehen Vorteile von Kartenzahlung trotz Gebühren. Bei 58% sind die Kosten sogar gesunken. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann nochmal die Frage stellen, warum gibt es denn heutzutage noch Geschäfte, die die Kartenzahlung nicht ermöglichen bzw. nicht anbieten? Also für mich ein völliges Unverständnis. Und ich glaube, sowohl im E-Commerce als auch im Online- oder im stationären Handel ist es einfach notwendig, hier diesen Umdenkungsprozess, ja, ich hätte bald gesagt, final anzustoßen, wer das noch nicht gemacht hat. Auch da ein Artikel in der T3N, ganz spannend, wer sich darüber informieren möchte. So, das waren es auch schon, die News. 9 URLs, 8 Themen. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen, auch Neuerungen. Testet gerne, alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode, die total spannend wird, weil wir ein ganz spannendes Thema haben werden. So viel kann ich anteasern. Also, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert haben solltet, ob Spotify, Apple Podcast, egal wo, drückt jetzt den Abo-Knopf, dann werdet ihr keinen Podcast mehr verpassen. Und wir haben ganz viele spannende Themen. Es geht um Steuertipps, um TikTok-Shops, um Social Media, Ads und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Bis dahin.